Ö1 Podcast.
In Berlin darf ich nun Gerald Knaus begrüßen.
Guten Tag.
Herr Knaus, Sie haben Philosophie, Politik und internationale Beziehungen in Oxford, Brüssel und Bologna studiert, in Harvard gelehrt und sind Gründungsdirektor des Thinktanks European Stability Initiative. Ein Konzept Ihres Vereins war der Anstoß für das Abkommen der EU mit der Türkei, das 2016 die Zahl der Flüchtlinge sowohl am Balkan als auch im Mittelmeer deutlich zurückgehen ließ. Dass Sie sich mit der Frage, wie man Flucht verhindern oder sie zumindest besser steuern kann, beschäftigt haben, ist auch Ihrer privaten Geschichte geschuldet, Ihrer Familiengeschichte, aber auch Ihren Erfahrungen nach 1989 in Osteuropa und am Balkan. Nachlesen kann man dies in Ihrem Buch »Welche Grenze brauchen wir?«, einem Buch über Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl. Ein Grenzregime, das Kontrolle mit Menschlichkeit verbindet, ist möglich, sagen Sie, Herr Knaus. Und nicht nur die Extreme, wir müssen alle aufnehmen, die zu uns kommen, oder wir müssen Grenzzäune errichten und alle zurückschicken. Auf dem Weg dorthin muss man plausibel klingende Behauptungen, die aber unzutreffend sind, widerlegen, sagen Sie, Herr Knaus, und da führen Sie an erster Stelle jene an, dass Migration wie Wasser in kommunizierenden Röhren wäre. Ihre reguläre Migration lässt sich nicht stoppen, nur umleiten. Wieso, Herr Knaus, stimmt das nicht? Erleben wir momentan nicht gerade so eine Umleitung vom Mittelmeer hin zum Atlantik? Immer mehr Flüchtlingsboote haben nun die Kanarischen Inseln als Ziel.
Also ich glaube, dass tatsächlich diese Sprachbilder, Migration als ein Phänomen, das man fast naturwissenschaftlich erforschen kann, mit physikalischen Bildern, mit Druck, mit dem Bild von Wassermassen, von Fluten, dass dieses Bild sehr, sehr plausibel wirkt. Aber in dem Moment, in dem wir uns ganz konkret damit auseinandersetzen, wer kommt eigentlich und wo und wie viele sind es, merken wir, dass es nicht mehr passt. Also die Menschen, die in der Ägäis in den letzten 5 Jahren über das Meer kamen, waren aus Syrien, Afghanistan, im Iran, im Irak und aus Pakistan vornehmlich. Die Menschen, die zur gleichen Zeit im zentralen Mittelmeer über das Meer kamen, waren überwiegend aus den Ländern Westafrikas und vielleicht noch aus Eritrea und Somalia. Und als im östlichen Mittelmeer die Zahl der Menschen zurückging, gab es keinerlei Verlagerung, weil es eben, und das ist nicht schwer nachzuvollziehen, nicht einfach ist für einen Syrer in der Türkei oder im Libanon, irgendwie nach Libyen zu kommen. Umgekehrt sind diejenigen, die sich aus Gambia oder Senegal auf den Weg machen zu den Kanarischen Inseln, nicht die gleichen, die sich in den letzten Jahren über die Sahara auf den Weg gemacht haben. Und zu guter Letzt erkennen wir, dass die Zahlen, um die es hier geht, also im Rekordjahr 2016 waren es 37.000 Menschen aus Nigeria, die über das zentrale Mittelmeer kamen, so klein sind im Vergleich zu den 200 Millionen Nigerianern, dass dieses Bild von der Masse, vom Druck, der sich nur verlagert, einfach nicht zutrifft.
Seenotretter verursachen einen Pull-Effekt, das ist eine weitere Behauptung, der sie entgegentreten. Um das Sterben im Mittelmeer zu beenden, sagen sie, muss man nicht die Seenotretter abziehen.
Ja, im Gegenteil. Wir dürfen nicht vergessen, dass als Papst Franziskus auf seiner ersten Reise nach seiner Papstwahl aus Rom nach Lampedusa kam im Sommer 2013, dass damals bereits, und es gab keine privaten Seenotretter, sehr, sehr viele ununterbrochen schreckliche Bilder von Tragödien Europa erreicht haben. Und als der Papst von der Globalisierung, der Gleichgültigkeit sprach und davon, dass wir wieder lernen müssen, über das Leid dieser Menschen zu weinen, da gab es keine privaten Seenotretter und es gab auch keine organisierte staatliche Seenotrettung. Also die Idee, Unglück und Tod im zentralen Mittelmeer ist das Ergebnis der Seenotrettung, ist ganz sicherlich falsch. Was aber leider eben auch nicht stimmt, und das zeige ich auch, ist, dass Seenotrettung alleine den Schlüssel hält, um die Zahl der Toten zu reduzieren. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass in den Jahren, in denen am allermeisten Menschen gerettet wurden, 2014, zur Zeit der zweiten Hälfte der Operation Mare Nostrum und dann wiederum 2016, dass in diesen Zeiten auch tatsächlich die allermeisten Menschen ertrunken sind. Und die Beziehung ist nicht, dass die Seenotretter das Sterben verursachen, sondern dass Seenotrettung alleine, wenn es dazu führt, dass jeder, der gerettet wird, weiß, auch wenn ich nicht schutzbedürftig bin, kann ich Jahre in Europa bleiben, tatsächlich dazu geführt hat, und ich habe mit vielen dieser Menschen gesprochen, die sich aus Ländern Westafrikas dann erst auf den Weg gemacht haben nach Niger, über die Sahara, nach Libyen und auf das Meer. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass mehr Menschen gestorben sind. Also wir brauchen Seenotrettung, um das Ertrinken zu verhindern. Und wir brauchen gleichzeitig eine Politik, die all denen, die gar keinen Schutz brauchen, gar keinen Anreiz gibt, sich auf die Reise zu machen. Nicht, indem wir sie ertrinken lassen, das wäre unmenschlich, sondern weil sie damit rechnen müssten, nach ihrer Ankunft sehr, sehr schnell in ihr Herkunftsland zurückgebracht zu werden.
Das heißt, in Ihrem Buch setzen Sie sich auch, Herr Knaus, für einen Abschiebungsrealismus ein, wie Sie das nennen. Das heißt, dass man Bedingungen dafür schaffen muss, dass Staaten auch nicht schutzbedürftige Geflüchtete wieder zurücknehmen, was momentan ja kaum passiert. Wie das gehen kann, schildern Sie in Ihrem Buch am Beispiel von Gambia, nachdem das Land von einer Diktatur zu einer Demokratie wurde.
Ja, ich gebe ein paar Beispiele, weil ich glaube, dass gerade was Abschiebungen betrifft, wie eine sehr emotionale und auch oft abstrakte, fast ideologische Debatte führen. Innenminister versprechen Dinge, die sie nicht einhalten können, und Kritiker von Abschiebungen erkennen nicht, dass Abschiebungen nach einem fairen Asylverfahren für die, die keinen Schutz brauchen, die schnell erfolgen, tatsächlich die beste Art und Weise sind, tödliche irreguläre Migration im Einklang mit der Flüchtlingskonvention zu reduzieren. Also das Beispiel Gambia ist ein gutes Beispiel. Innenminister in Deutschland etwa, auch in anderen europäischen Ländern, würden ihren Bürgern versprechen, alle Gambier, die jetzt in Europa sind und die keinen Schutz bekommen haben, schnell abzuschieben. Jetzt ist es aber so, viele dieser Gambier haben sich zu einem Zeitpunkt auf den Weg gemacht, als es noch eine Diktatur gab. Der Übergang zur Demokratie erfolgte erst Anfang 2017. Die sind jetzt seit Jahren in Europa, haben Unsägliches erlitten. Viele sind gestorben auf dem Weg in der Sahara. Ich beschreibe einige der grauenhaften Dinge, die ein Lehrer aus Gambia erlebt hat mit seiner Familie. Von 50 Menschen, die aus Agadez in Niger im Süden der Sahara aufgebrochen sind, sind nur 41 angekommen in Libyen. Die Brutalität der Schlepper war unglaublich. Viele Familien haben ihre meisten Söhne erst freikaufen müssen aus der Sklaverei und Gefangenschaft in Libyen. Die kamen dann nach Deutschland, und der Druck auf die Regierung, die demokratische Regierung in Gambia, von den Familien dieser Menschen ist jetzt so groß, die nicht zurückzunehmen, dass tatsächlich, als es Abschiebungen gab, Anfang 2019 im Februar, es zu großen Protesten kam und die Regierung gesagt hat, wir erlauben keine Landung mehr eines Flugzeuges mit Abschiebungen. In der Situation ist jetzt für Deutschland, und das ist nur ein Beispiel, in Bayern handelt es sich um Nigerianer, in Baden-Württemberg sind viele Gambier, wäre es für Deutschland sinnvoll zu sagen, die Gambier, die jetzt hier sind, werden wir nicht abschieben können. Wir haben aber auch kein Interesse, dass sie keine Perspektive haben, dass sie ohne Perspektive verführt werden, sich in die organisierte Kriminalität zu begeben. Wir machen ein Angebot, dass wir alle die, die jetzt hier sind und nicht Straftäter wurden, dass wir denen eine Chance geben. Dafür muss Gambia allerdings sofort alle verurteilten Straftäter zurücknehmen. Das ist auch ein Signal an unsere Bevölkerung, auch an die, die jetzt hier sind. Und ab einem Stichtag, dem Tag dieser Einigung, dass jeder, der dann nach Deutschland käme und keinen Schutz bekommt, und das sind fast alle, auch sofort zurückgenommen wird. Das würde den Magneteffekt, der junge Männer dazu verführt, sich in Gefahr zu begeben, ausschalten, würde aber gleichzeitig der Realität entgegenkommen, dass die, die jetzt da sind seit vielen Jahren, dass wir die ohnehin nicht abschieben können und dass die sogar eine Brücke sein können zwischen einem westafrikanischen Land, einer jungen Demokratie und Europa.
Die Zahl irregulärer Migration senken und gleichzeitig die Zahl von Neuansiedlungen von Flüchtlingen erhöhen. Das war im Kern Ihr Plan, um einen Ausweg aus der Flüchtlingskrise von 2015 zu finden. Deutschland sollte sich verpflichten, 500.000 syrische Flüchtlinge direkt aus der Türkei aufzunehmen. Dafür sollten nicht Schutzbedürftige von Griechenland zurück in die Türkei gebracht werden, wo auch die Bedingungen verbessert werden mussten. Dafür sollten türkische Staatsbürger visumfrei in die EU reisen dürfen, also ein Anreiz auch dafür. Obwohl man in Ankara der EU nicht traute und in Brüssel nicht der Türkei, wurde der Plan letztlich umgesetzt und er brachte die erhoffte Entspannung.
Ja, es waren einige Aspekte, die funktioniert haben. Ich glaube, der wichtigste war aus humanitärer Sicht, es sind sehr viel weniger Menschen gestorben in der Ägäis. Die Zahl der Toten vor dem Abkommen in den 12 Monaten war über 1.100, darunter ja auch der berühmte syrische Junge Aylan Kurdi am Strand von Bodrum. Die Zahl der Toten in den 12 Monaten danach war unter 100, also ein drastischer Rückgang. Es hat sich auch die Situation der Syrer in der Türkei in den 4 Jahren, die darauf folgten, sehr verbessert, weil mit EU-Geld die Zahl der Kinder, die in türkische Schulen gingen, die Zahl der Menschen, die Zugang hatten zu Sozialhilfe und die Zahl der Menschen, die von der Türkei aus ohnehin Zugang hatten zum Gesundheitswesen mit neuen Kliniken und Unterstützung auch für das Gesundheitsministerium erhöht hat. Das hat dazu geführt, dass sich weniger Syrer auf den Weg machten, auch im letzten Jahr, und auch gar nicht so leicht manipulierbar sind, auch durch eine türkische Regierung, die ja Anfang des Jahres versucht hat, mit Migrantendruck auch auf Griechenland auszuüben. Also das hat alles funktioniert. Was gar nicht funktioniert hat, und das hat uns jetzt eingeholt, war die tatsächliche Umsetzung von schnellen Asylverfahren auf den griechischen Inseln. Das wäre angesichts der niedrigen Zahlen, die über den 3,5 Jahren nach dem Abkommen ankamen, immer möglich gewesen. Stattdessen hat man es sich bequem gemacht. Und obwohl Griechenland sehr, sehr viel Geld hatte, hat man Menschen im Grunde genommen durch die schlechten und ja heute katastrophalen Aufnahmebedingungen auf den Inseln abschrecken wollen. Das ist nicht im Einklang mit der Flüchtlingskonvention und das müsste sich ändern. Heute ist klar, wenn wir weg wollen von dieser australischen, und zwar der schlechten australischen Lösung in der Ägäis, dann brauchen wir eine neue Einigung mit der Türkei. Wir brauchen schnelle Verfahren auf den Inseln. Niemand soll länger als ein paar Wochen dort sitzen. Und wir brauchen weitere Unterstützung auch für Flüchtlinge in dem Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt. Und das ist eben seit jetzt schon 7 Jahren die Türkei.
Vor etwa 2 Monaten wurden Sie, Herr Knaus, in ungarischen Medien massiv angegriffen. Ihr Bild war sogar auf den Titelseiten von Zeitungen zu finden. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban kommt in Ihrem Buch auch vor. Als Mann, der packende Geschichten über Migration, Schutz und Mauern erzählt und dabei die Sprache des Krieges verwendet, wie Sie schreiben. Sie bezeichnen ihn in Ihrem Buch als den ersten identitären Ministerpräsidenten der EU, weil er sich der identitären Positionen bediene, die letztlich auf Vertreibung von Minderheiten hinauslaufe. Und da sagen Sie jetzt, diesen Geschichten von unbekannten Fremden und von Kontrollverlust müsse man positive Geschichten gegenüberstellen. Auch gute Geschichten können magisch sein. Die dafür notwendige Magie ist die Verwandlung von Empathie durch Geschichten in solidarisches Handeln. Was, Herr Knaus, wäre denn konkret so eine positive Geschichte?
Also ich glaube, die Erfahrung, und ich spreche jetzt, wenn ich auf Österreich blicke, auch aus den Erfahrungen etwa in Vorarlberg, die ich kenne, wo viele der ankommenden Flüchtlinge 2015, 2016 überall im Bundesland verteilt wurden, dezentral aufgenommen. Das waren eigentlich positive Erfahrungen. Sehr, sehr viele Menschen haben sich engagiert und es hat funktioniert, obwohl die Zahl außergewöhnlich groß war. Und ich glaube, da liegt ein Schlüssel und das ist auch die Erfahrung, und darum spreche ich auch viel über Kanada. Wenn es gelingt, die Empathie in einer Demokratie von Bürgern so einzusetzen, dass Bürger sich persönlich engagieren, sogar Patenschaften übernehmen können für Flüchtlinge, dass es gelingen kann, durch Mobilisierung von Städten, von Kirchengemeinden, von Vereinen und auch von Gruppen von Bürgern, wie in Kanada jedes Jahr 0,05% der Bevölkerung, das sind in Kanada 20.000 Menschen im Jahr, durch Patenschaften geordnet ins Land zu bringen, nachdem der Staat sichergestellt hat, es handelt sich um Schutzbedürftige, man hat die Sicherheit überprüft. Diese Modelle auszubauen zum 70. Jahrestag der Flüchtlingskonvention im nächsten Jahr und auch Länder wie Österreich, die ja erfolgreich gezeigt haben, dass es diese Empathie auch gibt, da mit als Teil einer Koalition an der Spitze mit Vorschlägen hervortreten zu sehen, das ist meine Hoffnung fürs nächste Jahr, denn ich glaube, das sind realistische Zahlen, das ist eine realistische Strategie, die ließe sich umsetzen und wenn viele Länder in Europa und andere weltweit da mitmachen würden, dann kämen wir wieder zu den Zahlen von Neuansiedlungen, wie wir sie in der Hochzeit, zur Zeit der vietnamesischen Bootsflüchtlinge in den 80er Jahren weltweit hatten.
Das solidarische Handeln, das Sie, Herr Knaus, einfordern, das würde aber doch auch bedeuten, dass man die Lasten gleich verteilt, also man die Geflüchteten anteilsmäßig auf die Länder Europas verteilt. Dem stellt sich aber nicht nur Ungarn entgegen. Muss man das erzwingen oder haben Sie, Herr Knaus, dafür eine andere Lösung?
Also ich habe von Anfang an, auch schon 2015, sehr wenig von dieser Idee der Quoten und der Verteilung nach Quoten in der EU gehalten, weil die Wahrnehmung, die Diskussion, auch die Positionen der Regierungen so unterschiedlich waren, dass es rein praktisch nicht umsetzbar ist. Die paar Leute, die nach Tschechien gebracht wurden, waren sehr, sehr schnell auch in Deutschland. Und ich halte es auch moralisch nicht für sehr sinnvoll, eine syrische oder afghanische Familie in ein Land zu bringen gegen den Willen der Bevölkerung, ja, aber vor allem gegen den Willen der Regierung, die sich dann nicht dafür einsetzt, menschenwürdige Bedingungen zu schaffen. Also ich glaube einfach an das Potenzial von Empathie auch anzustecken und verweise auf zwei Konferenzen, die sehr unterschiedliche Resultate brachten in den letzten Jahrzehnten, nämlich die Konferenz von Evian 1938 und die Konferenz von Genf 1979. 38 in Evian ging es darum, die 500.000 Juden im Dritten Reich nach dem Anschluss Österreichs zu retten. Das war eine Idee des amerikanischen Präsidenten. Aber er sagte, der amerikanische Vertreter in Evian am Genfersee sagte gleich am ersten Tag, wir werden nicht mehr machen. Und alle anderen Vertreter der anderen Staaten haben sich dann dahinter versteckt und gesagt, wir machen nur mehr, wenn ihr mehr macht. Die Franzosen haben gesagt, wir nehmen schon viele. Die Engländer haben gesagt, sie nehmen nur Leute, wenn die Amerikaner mehr nehmen. Und am Ende war das ein gewaltiges Scheitern. Und viele Länder haben dann sogar noch Visa eingeführt, eine Visapflicht für Juden aus dem Dritten Reich. In Genf 1979 war die Dynamik ganz anders. Da haben die Amerikaner gesagt, wir sind bereit, Leute aus den schrecklichen Lagern in Südostasien aufzunehmen. Wir gehen voran. Die Amerikaner haben angeboten, Hunderttausende in den nächsten 2 Jahren aufzunehmen. Und andere Länder haben sich angeschlossen. Und bei den Zahlen, um die es heute geht, wo es ja eigentlich in Europa im ganzen letzten Jahr nur 100.000 waren, die insgesamt über das Mittelmeer kamen und viele davon nach einem fairen Verfahren auch keinen Schutz bekommen hätten, derzeit ginge es auch mit kleineren Zahlen, wenn einige Länder vorangehen. Und das ist auch mein Appell an Demokratien, ein System zu schaffen und europäische Solidarität könnte man dann durch europäische Fonds und Gelder herstellen, wo dann eben alle einzahlen, aber die Städte, die Bürger, die sich engagieren in Staaten, die dem zustimmen, vorangehen. Ich glaube, das ist die einzige realistische Art und Weise, hier Fortschritte zu machen.
Welche Grenzen brauchen wir? Zwischen Empathie und Angst, Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl. Dieses Buch von Gerald Knaus ist soeben im Piper Verlag erschienen. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.